Tech und Rara.
Das heißt, wir haben 80 Jahre dafür gebraucht, unseren Planeten in diesen Stand zu bringen, wo wir jetzt sind. Sehr unaufgeräumt, sehr unsauber, sehr kaputt, mit viel Mikroplastik. Jetzt landen wir langsam, oh, das kommt jetzt bei uns auch an. Gut, dann sagen, beweisen es. Wir haben Mikroplastik, Nanoplastik in der Plazenta. Das heißt, ungeborene Kinder, die nichts dafür können, werden schon über den Blutkreislauf der Mutter mit Mikro- und Nanoplastik versorgt. Wir haben die ersten Studien, die nachweisen, Plastikablagerung im Gehirn mit dem Bezug auf biologisch basierte Krankheiten, also wird ein Impact in den nächsten Jahren, werden wir Studien das beweisen, haben wir in 80 Jahren geschafft. Warum? Weil wir nicht in der Lage waren, die Prozesse gleich von Haus aus richtig zu machen.
Ein Podcast der Netzpiloten mit spannenden Gästen über Tech und Terra.
Willkommen bei Tech und Terra, dem Digital-Podcast der Netzpiloten und Teil des Brand 1 Netzwerks. Ich bin Dani Mendes-Jenner vom Common Grounds Forum und heute euer Host. Unser Thema heute: Aufräumen. Klingt erstmal banal, aber betrifft uns natürlich alle fast täglich. Und mal ehrlich, manchmal nervt es, aber meistens tut es richtig gut. Denn Aufräumen heißt Ordnung schaffen. Und das geht nicht nur zu Hause oder auf der Straße, sondern auch digital. Im Mail-Postfach, in der Fotosammlung oder den endlosen Browser-Lesezeichen. Digitaler Müll ist nämlich ein viel größeres Problem, als viele denken. Er kostet Nerven, Energie und belastet sogar die Umwelt. Genau deshalb sprechen wir heute mit Holger Holland. Er organisiert nicht nur den World Cleanup Day, sondern auch den Digital Cleanup Day Germany, den er mit ins Leben gerufen hat. Mit ihm reden wir darüber, wie man das digitale Chaos in den Griff bekommt und warum sich das auch noch heute richtig lohnen kann. Wenn man hört, dass jeden Tag über 600 Milliarden E-Mails verschickt werden, dann fragt man sich nämlich schon, was das eigentlich für Folgen hat. Holger zeigt uns, wo die Probleme liegen und vor allem, wie wir sie anpacken können. Am Ende der Folge gibt es außerdem noch ganz konkrete Tipps von Profi, wie man Laptop, Handy und Browser von unnötigem Ballast befreit. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie ihr eben im Intro schon gehört habt, sitze ich mal wieder nicht alleine hier, sondern habe den lieben Holger zu Gast. Und Holger zeichnet ja vor allem aus, dass er sich sehr, sehr stark mit dem Thema Aufräumen beschäftigt. Aber nicht so wie die meisten anderen von uns im Alltag, sondern ja wirklich auch im Bereich offiziellen Cleanups, die er deutschlandweit organisiert, damit Menschen sich eben mit ihrem Müll auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch im digitalen Raum ein ganz großes Thema. Deshalb freue ich mich riesig, dass Holger dabei ist. Wir beide kennen uns ja auch schon ein Weilchen. Und einfach mal so ganz stumpf zum Einstieg gefragt, Holger, warum eigentlich aufräumen?
Hallo erstmal. Und vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf und dass wir die nächsten Minuten miteinander sharen in diesem doch durchaus wichtigen Thema. Aufräumen, nun aufräumen, ist genau das, was man an sich gar nicht so gerne macht. Also egal in welchem Kontext, ob das... Ja, der Kleiderschrank ist der Werkzeugkoffer und der Kühlschrank. Hier und da hat der ein oder andere dann doch das ein oder andere, ja, wo es ein bisschen hängig ist. Und das ist auch psychologisch tatsächlich ein Thema. Aber das Aufräumen ist wichtig. Und nun, in der Küche merkt man es, wenn der Biomüll nach ein, zwei Tagen anfängt, dann ist man schon bestrebt, ihn aufzuräumen oder zumindest halt so zu entsorgen, dem Kreislauf zurückzuführen. Das passt und damit letztendlich geht es los. Und das, was mit dem Biomüll startet, geht dann halt einfach weiter bis rein in die digitale und auch mentale Welt.
Und bist du jetzt unabhängig von deinen ganzen beruflichen und ehrenamtlichen Initiativen auch jemand, der privat so einen kleinen Sauberkeitstick hat? Oder ist das wirklich nur auf deine Arbeit beschränkt?
Sauberkeitstick, schwierig. partiell. Also wichtig, ich bin unter anderem ja Dozent für Projekt- und Prozessmanagement und natürlich gehört hier Struktur, Organisation, Planung, komplett natürlich zum Tagesgeschäft im wahrsten Sinne des Wortes. Aber natürlich lässt man es auch mal hier und da gerne mal ein bisschen hängen. Und aber was ist das private Learning daraus? Nur wenn man sich, merkt zum Beispiel beim Garten oder Gartenarbeiten, wenn man die mal ein bisschen schleifen lässt, dann ist der Aufwand, aber dann wieder so einen Grund reinzukriegen, durchaus wieder höher. Und mit diesen ganz kleinen Ebenen merkt man schon, dass die Lösung liegt im stetigen, kontinuierlichen und nicht dieses, ja, zu viel ist nicht gut, wie bei allem im Leben, aber zu wenig führt auch zu weiteren Problemchen.
Ja, definitiv. Das ist ein ganz gutes Stichwort, denn wenn ich auch so ein bisschen an Cleanup im digitalen Raum denke, denke ich an mein Postfach und es ist mir fast schon unangenehm, wie viele tausend Mails da noch rumschwirren. Aber was mir vor allem auch aufgefallen ist, dass es in letzter Zeit immer mehr Spam-Mails werden. Deshalb, bevor wir jetzt mal so richtig inhaltlich durchstarten, noch eine letzte kleine Icebreaker-Frage. Und zwar, was war denn die verrückteste Spam-Mail, die du jemals bekommen hast?
Spam-Mails, die werden ja in letzter Zeit auch wirklich gut. Also ich muss sagen, das ist gar nicht so lange her. Und ich bin überrascht, dass man mittlerweile es fast gar nicht mehr unterscheiden kann, ob es von der eigenen Organisation oder von einem selber geschrieben wurde, zu Dingen, zu denen man eingeladen wird. Also eine Kopie, wir sind im Thema der Plastic Alliance. Wenn man halt weiß, wer die Plastic Alliance ist und dass die eigentlich gar nicht das, das ist eine Association, die Vereinigung der Öl, also von Ölunternehmen, ölfördernden Unternehmen und auch ölproduzierenden Unternehmen. Und wenn die dann zu einem Cleanup aufrufen, der sich anhört wie die eigene World Cleanup Organ, also den Cleanup an sich, den zentralen am 20. September des Jahres, aber auch jede andere Aufräumaktion ist natürlich gleichwertig hier. Wenn das aber aufgerufen wird im fast ähnlichen Sprech, wie man das seit Jahren zivilgesellschaftlich ehrenamtlich auf die Straße bringt, dann fühlt man sich dann schon etwas überrascht. Das ist zwar keine positive Nachricht und Spam ist im allgemeinen Sinne sind etwas, was verzichten können, müssen und sollten.
Ja, auf die Straße bringen ist auch ein wunderbares Stichwort, denn ich verfolge natürlich auch ganz eifrig die Instagram-Story von dir und auch vom World Cleanup und habe gesehen, dass ihr ja jetzt in den letzten Tagen auf den Straßen Berlins unterwegs wart beim Rave the Planet. Und vielleicht magst du da mal ein bisschen mehr was zu erzählen und auch einfach mal so ein bisschen erklären, was ist denn so eure Vorgehensweise, damit diese Cleanups auch wirklich viele Menschen erreichen und viele Leute mobilisieren können?
Ja, die Ursprünge des World Cleanup Day gehen zurück bis 2008 nach Estland. 2008 haben dann 50.000 Esten gesagt, okay, hier stimmt irgendwas nicht mit unserer Umwelt. Wir räumen jetzt hier einfach mal auf. Und von diesem Aufräumen ist mehr entstanden. Ich meine, wir kennen alle Aufräumaktionen. Sie heißen auch überall in Regionen anders. Von Kuzete über Ramadama, Subotnik etc. pp. Frühjahrsputz, Herbstputz. Alles gehabt und auch wichtige Veranstaltungen, weil sie sich der Sauberkeit des öffentlichen Raumes annehmen. Was aber aus Estland entstanden ist, ist ein Community-Ansatz, ist ein Movement-Ansatz. Weil es sind immer mehr Länder dazugekommen. Und 2016 hat man... Also nur eine Spinnerei, wie es eben so passiert. Wollen wir denn nicht mal an einem Tag die Welt aufräumen, also von früh bis abends und gucken, was wir für einen Impact erzeugen können. Gesagt, getan und dann ging die Planung los. Und 2018 ist es tatsächlich zum ersten Mal passiert. 10 Uhr in Neuseeland ging es los, dann 24 Stunden später einmal around the globe. Und ja, auf Hawaii war dann eben nach dem ersten Tag dort vorbei, 2018, mit dann diesem Zeitpunkt etwa 16 Millionen Teilnehmer, waren noch nicht so ganz so viele Länder dabei wie jetzt. Mittlerweile sind es über 190 Länder, die wir jedes Jahr dabei haben. Und jetzt so rolliert dieser Tag eben als eine gemeinschaftliche, und darum geht es letztendlich, dieser Community-Ansatz, dieses Miteinander, across the border, also ich will jetzt nicht so viel Englisch, aber es ist halt eben, ne, über die Grenzen hinweg, es ist ein Thema, was uns alle angeht. Man sagt immer so einfach, denke global, agiere lokal, ja, aber machen ist dann schon mal eine andere Nummer. Und dieses Projekt zeigt auf einer ganz einfachen Ebene, Metaebene, wie es funktionieren kann, dass man zivilgesellschaftlich so ein Projekt hinbringen kann, miteinander arbeiten kann, über die Grenzen, über die Sprachbarrieren, über die kulturellen Barrieren hinweg, in einem Thema, was uns alle antritt oder was uns alle betrifft, der Müll, der draußen rumliegt, bis rein in die Ozeane, der Plastikmüll, Mikroplastik-Thematiken, Nanoplastik-Thematiken, all das schwingt da ja mit in einer gewissen Komplexität. Aber das Projekt an sich ist so einfach, dass man hier einfach einsteigen kann. Und das ist auch das, was mich fasziniert. Das ist auch das, was alle fasziniert, die hier mitmachen. So wie jetzt auch am letzten Wochenende. Rave the Planet, mehrere hunderttausend Teilnehmer am Samstag, aber da, wo eben auch ist, rausgehen, feiern, heißt aber auch am Ende Verantwortung übernehmen und auch wieder aufräumen. Und es waren auch mehr bei dem Cleanup dann am Sonntag dabei als Jahre zuvor. Über 100 Teilnehmer. Es gab Jahre, auch gar nicht so weit zurückgehen, da standen da vielleicht, wenn überhaupt, 5 oder 10 Leute, die da aufgeräumt haben. Also auch das wird mehr. Das heißt, die Verantwortung, die Achtsamkeit unsere Umwelt, für das, was uns umgibt, nimmt zu und es nimmt natürlich in so einer Community umso mehr zu. Und wofür wir eben stehen, ist, wir müssen eben mit allen zusammenarbeiten. Ne? Verlasst die Bubbles, raus aus der Bubble, rein in das Netzwerk, ruhig auch mit den anderen, weil es gibt keine anderen, es gibt nur ein Gemeinsam. Und das ist die Message.
Ja, mega, mega schöne Geschichte. Vor allem, wenn ich auch überlege, wie viel Spaß es macht, sowas auch einfach gemeinsam mit anderen Leuten und Freunden zu erleben. Und ich sehe auch immer wieder, wie irgendwelche InfluencerInnen dann dazu aufrufen, mal gemeinsam einfach mal die Nachbarschaft aufzuräumen. Also da kann ich total gut verstehen, wieso Menschen sich dafür entscheiden, mitzumachen. Was mich aber noch ein bisschen, also da würde ich gerne mal nachbohren, ist, was war denn dein persönlicher Impuls, weshalb du dann 2017 gesagt hast, okay, wir bauen das jetzt in Deutschland auch nochmal wieder für einen mit auf, weil da ist ja noch nicht so eine große Community um einen herum, mit der man das gemeinsam machen kann.
Wie man es im Leben, sind mehrere Zufälle, die aufeinanderstoßen. Wohne ich immer noch auch wenn ich mittlerweile wirklich Wahlberliner bin, dann auch einmal im Monat zieht es mich schon noch in den Thüringer Wald, ins Mittelgebirge zurück, weil ich einfach die Work-Life-Balance und diese Natur einfach unfassbar liebe. Und sie auch wichtig ist für Mindset etc. Work-Life-Balance im übergeordneten Sinne. Aber da ist mir schon damals aufgefallen, dass die Vermüllung im Wald beim Fahrradfahren, beim Joggen einfach zugenommen hat, wo man sich fragt, so, wie kann das eigentlich sein? Wieso nimmt man eigentlich seine Sachen nicht wieder mit raus, wenn man es schon mit reinnimmt in den Wald? Ich habe damals also angefangen, damals ist gut, also 2014, 2015 rum, dann bei meinen Fahrradtouren, Joggingkuren einfach den Müll schon mitzunehmen, einfach ohne drüber nachzudenken. Wir dann haben 2016 im Rahmen einer Konferenz in Quebec auf das Team aus Estland gestoßen. Nun ist mit Sicherheit nicht hundertprozentig nachhaltig, aber es zeigt eben, dass auch Messen, Trade Fairs eine gewisse Existenzberechtigung haben, auch heutzutage. Menschen müssen sich treffen und in Austausch kommen, denn da bin ich auf das Projekt aufmerksam geworden. Und ich fand erstmal die Idee ziemlich spannend zum damaligen Zeitpunkt. Aus reiner Projektmanagement-Sicht, also reiner Business-Sicht, hatte ich es gesehen. Okay, ein Projekt organisieren, ohne große Mittel, global, nicht fast gar nicht machbar, ohne dass man da auf Stage oder auf Lobbyismus zurückgreift, auf Partner zurückgreift, die sowas finanzieren. Also grundlegend erstmal aus der Community heraus gesehen, sehr interessant, aus Projektmanagement-Sicht interessant. Wer ist denn der Ansprechpartner in Deutschland? Cleanup machen, Region, regional, Franken, warum nicht? Ist doch eine schöne Geschichte. Gesagt, getan und wer ist in Deutschland zuständig? Es war damals niemand und es war niemand in der Datenbank. Und nun, ich hatte für 2018 ein Nachhaltigkeitsprojekt für den Bundesverband für uns gesucht. Dann dachte ich mir, naja, so ein Tag, doch super. Nehme ich mit. Es sind jetzt 8 Jahre später. Ich bin immer noch dabei. Mittlerweile gibt es eine NGO. Ein Verein hier in Deutschland, ein gemeinnützigen. Mittlerweile machen wir Schulprojekte. Mittlerweile machen wir noch weit mehr als den öffentlichen Raum aufräumen. Wir räumen digital auf. Wir starten gerade das ganze Thema auch im Mentalen. Das nimmt eine gewisse Komplexität an, aber nun, so passieren die Dinge eben.
Ja, das finde ich auch so faszinierend daran, weil das ja schon so wirkt, als wenn das nicht nur ein einzelner Tag ist, sondern ja richtig eine Bewegung, die sich eigentlich so als Haltung durchsetzen soll. Aber wie schafft ihr das, dass die Menschen auch außerhalb von diesem offiziellen Cleanup-Day dranbleiben und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie eine neue Haltung zum Leben oder eine neue Art, mit dem Thema umzugehen?
Letztendlich ist ja auch das ein Teil der Lösung. Also die Lösung ist ja, die Kontinuität an dem Thema dran zu bleiben. Also wir haben, und das ist jetzt keine Zauberei, sondern Kaizen, also die Macht der kleinen Schritte, ist ja, ich meine, da ist ja Toyota sehr erfolgreich geworden nach dem Zweiten Weltkrieg, das gesamte Qualitätsmanagement, ich will keine Vorlesung draus machen, aber das basiert letztendlich alles auf der Macht der kleinen Schritte. Und diese kleinen Schritte lösen auch tatsächlich die größeren Probleme. Weil wenn ich jeden Tag ein bisschen was mache, wenn ich jeden Tag ein bisschen aufräume, und das ist egal, ob in der realen Welt, meine Küche, mein Werkzeugkoffer oder auch meine Smart Devices, dann passiert hinten heraus Folgendes, das große Ziel wird näher. Man besteigt ja auch keinen Berg mit einem Sprung, sondern macht kleine Schritte. Ich will jetzt nicht zu viele Metaphern raushauen. Aber am Schluss ist es genau dieses simple, dieses kontinuierliche Verbessern, was die Lösung ist. Und das ist natürlich auch bei so einem Cleanup Day klar. Nur ein World Cleanup Day wird das Problem nicht lösen. Es ist ein wunderbares Event, um zu zeigen, dass wir global ein Problem haben. Es erzeugt Impact. Aber lösen müssen wir es wieder lokal. Und diese lokale Brücke, die haben wir natürlich gelernt und haben auch weiterentwickelt in den letzten Jahren, machen natürlich viele Initiativen und Organisationen vor Ort. Zivilgesellschaftlicher Natur, Aber nur die reichen es auch nicht, weil das haben wir auch gelernt. Nur damit lösen wir das Problem nicht. Wir haben dann frühzeitig angefangen, die Politik zu involvieren. So ist es jetzt im vierten Jahr so, dass die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola unsere Schirmherrin für Europa ist. Die Bundesumweltministerin war in den letzten Jahren die Schirmherrin. Jetzt ist der Bundesumweltminister, der für dieses Jahr
auch... Du bist auch Klimapaktbotschafter, hatte ich gesehen, ne?
Für genau, die EU-Klimapaktbotschafter. Genau, das Thema ist natürlich auch weit größer. Und einen europäischen Wirtschaftsraum, der sehr wichtig ist, in dem wir ja auch leben, auch wirklich erhalten wollen und für die Zukunft sicher machen wollen. Und ein großes Ziel wie 2050 Net Zero zu sein, ist ein großes Ziel, gerade aus wirtschaftlicher Betrachtung heraus. Dann schaffen wir das nur gemeinsam. Also einzelne Sparten, genauso wie es, deswegen machen wir auch mit Rave the Planet, deswegen machen wir es ja mit Communities, aber eben auch mit Unternehmen und auch mit der Politik gemeinsam auf den Weg zu bringen, weil Politik liefert nun mal Schranken. Sie sind dafür da und wir sehen einige Entscheidungen der letzten Jahre sind durchaus auch gut, werden auch in der Zukunft einzahlen. Einige Sachen sind halt eben nicht so gut, sehr oft gut Veränderungen auch, ich will sagen weh, aber es ist nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Verbesserung, Change heißt auch, dass man Dinge neu geht. Und gerade am Anfang ist es mitunter nicht nur nicht leicht, sondern eben auch teurer. Hinten heraus zahlt es sich aber aus. Und das, ja, ist eben ein sehr komplexes Konstrukt, was wir dann darüber aufgebaut haben. Bloß, dass wir in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren, dann auch sukzessiv immer mehr Unternehmen mit reinnehmen. Also wir haben wunderbare Beispiele wie, und das sind Unternehmen, ich will jetzt keine Marketingrunde hier machen, deswegen nenne ich sie alle nicht, aber es sind mit Sicherheit auch nicht nur die guten Unternehmen, die dabei sind. Das sind auch wirklich die, die durchaus für den einen oder anderen Verschmutzungspunkt im öffentlichen Bereich da sind, aber die sich anfangen, die in ihrem Unternehmen einen Change-Management-Prozess eingeleitet haben, der natürlich sehr, sehr lange mitunter dauert. Und da muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen, denn diese Verbesserung wird dauern. Das sehen wir ja auch. Wichtig ist, dass man dranbleibt. Und dieses Dranbleiben, das versuchen wir dann eben das ganze Jahr über zu pulsen.
Ja, was ich ja auch so spannend finde, ist, dass ihr angefangen habt, das Thema ja von dem üblichen Clean-Up-Thema in andere Bereiche zu übersetzen. Und ich versuche gerade noch zu verstehen, warum. Denn ich meine, ich kann mir schon gut vorstellen, okay, das ist jetzt deine schöne Stadt, du hast da ein Event erlebt und plötzlich ist die ganze Stadt voll mit Müll und man hat da ja einen sehr, sehr direkten Leidensdruck. Es macht ja auch was mit einem, wenn man sieht, wie Wälder zumüllen, wenn da überall Plastik rumliegt und solche Sachen. Da verstehe ich sehr schnell, dass man dafür brennt und sich denkt, boah, da muss man doch was tun, da wird man aktiv. Jetzt hast du ja aber angesprochen, dass ihr das auch in Bezug auf digitale Umwelten, aber eben auch mentale Gesundheit, mentale Sauberkeit bezieht. Wie ist dieser Sprung gekommen und warum ist das im Digitalen auch so wichtig?
Der Sprung ist dahingehend entstanden, da wir uns gefragt haben, wie kriegen wir es denn hin, dass wir mitunter Zielgruppen, die wir gar nicht erschließen. Es gibt noch eine Zielgruppe, so ab der 10. Klasse bis Anfang 30 ist eine Altersklasse, die wir sehr schwer erreichen oder sehr schwer erreicht haben. Und auch die Kids immer zu adressieren in unserem Schulprogramm war auch nicht so leicht. Und deswegen haben wir immer mehr digitale Tools angewendet. Wir haben dabei aber festgestellt, je mehr digitale Tools wir anwenden, wie ist denn eigentlich der Footprint dieser digitalen Tools? Wie ist denn das mit dem Streaming? Was ist da eigentlich dahinter? Und dabei sind wir auf den Punkt gekommen, ist ja auch ein nicht zu verachtender Hebel vorhanden. Und am Schluss ist es genauso auch ein Cleanup-Impuls. Also man fängt an, ein Problem zu erkennen, dann steigert man die Achtsamkeit und durch kontinuierliche Verbesserung fängt man an, Dinge zu verbessern, minimiert seinen Fußabdruck und interessanterweise hat das immer mit Aufräumen zu tun. Es ist immer der Cleanup. Also dieser Cleanup ist so ein Business-Critical-Impuls, also so ein Startpunkt, eine einfache Sache, um sich einem Thema anzunähern, ob das ein realer Cleanup ist, ein digitaler Cleanup, am Ende ist vollkommen egal. Ich fange aber an, mir Gedanken über das Thema zu machen. Und dann ist es wichtig, das zu verstetigen und dann ist es egal, ob das ein Verein ist, eine zivilgesellschaftliche Organisation, ob es das Familienkonstrukt ist, in dem ich lebe, ob es eine Organisation ist oder ob es die Gemeinde und Community ist, in der ich lebe. Und das versuchen wir zu verknüpfen und in Analogien möglichst einfachen Beispielen eben aufzuzeigen, dass es mit so etwas anfängt, in Nachhaltigkeit hineinzugehen.
Ja, dann werden wir doch gerne mal konkret, was sind denn so diese typischen Beispiele? Denn ich stelle mir jetzt mal vor, okay, das Erste, woran ich denke, ist mein Posteingang. Dann lösche ich jetzt von den 7.000 Mails mal so meine ersten 5.000. Was hat das jetzt verändert? Oder ist das vielleicht gar nicht der größte Hebel? Denke ich gerade in eine ganz andere Richtung und ihr wollt eigentlich, dass die Leute ihre Speicherkarten und ihre Cloud Cloud reinigen?
Sowohl als auch, du hast was fern aufgemacht, aber das digitale Thema ist am Ende dann gar nicht so einfach. Ein sehr einfaches Beispiel, in dem wir immer mit anfangen, sind zum Beispiel E-Mails. Also hast du schon richtig erkannt, der Posteingang ist es. Aber gibt es halt zwei Ebenen. Einmal ist der Posteingang voll. Vielleicht dieses Beispiel, 1000 E-Mails, die im Eingang sind. Ich starte meinen Rechner, grüß, auch arbeitstechnisch, also gerade auch in der Arbeitsbetrachtung, diese Herangehensweise gedacht, dann ist ja voll, dann habe ich von ersten Stressimpuls. Ja. Und es gibt sogar einen Zeigarnik-Effekt. Und der sagt, dass Dinge, die nicht abgeschlossen sind, grundlegend immer wieder weiter bei mir im Kopf bleiben. Genauso ist dieser E-Mail-Eingang. Ist der einmal aufgeräumt, dann ist der leer. Also ich starte meinen Rechner und ich habe schon wenig Arbeit und nur meine 15 Mails, die ich abarbeiten muss, dann arbeite ich die ab und dann ist das ein sauberer, strukturierter Prozess. Soweit die Theorie. Die Realität sieht manchmal anders aus. Das kann der E-Mail-Eingang sein. Das kann eine Bookmark-Liste mit Lesezeichen sein, die viel zu viel ist, wo ich nicht dieses Lesezeichen finde, was ich suche. Das kann auch der Desktop sein, der viel zu voll ist. Weil der Effekt ist nämlich, wenn ich was suche, werde ich es nicht finden. Und das ist nämlich die zweite Instanz, oder die zweite Ebene, an die man denken muss. Wir verbringen nämlich als Mensch pro Tag unterschiedliche Studien, aber zwischen 30 Minuten und annähernd 200 Minuten am Tag damit, Dinge zu suchen. Das sind jetzt gar nicht mal nur die digitalen Dinge, sondern das sind einfach die Dinge des Alltäglichen, das Werkzeug in der Werkzeugkiste, die Schuhe im Schuhschrank, was auch immer. Und je unaufgeräumter diese Strukturen sind, vielleicht kennt man sich gerade die männliche Gilde bei dem Werkzeugkoffer wieder, bis ich den Raum hier gefunden habe, kann es dauern, wenn das Ding voll ist. Ist der aber aufgeräumt, ist es ein Griff und das war's. Deswegen ist so ein Formel-1-Stall, Rennstall eben auch so aufgeräumt, weil es muss schnell gehen. Das ist zeitlich optimiert. Und genau diese Sauberkeit und diese Struktur, drücke da, ist auch genau bei dem E-Mail-Eingang und bei dem Desktop auch so. Also ich finde Dinge schneller. Und wenn ich Dinge schneller finde, habe ich mehr Zeit für anderes. Ja. Also das sind die ersten beiden Punkte. Und natürlich ist auch die Arbeitung der ganzen Punkte ja auch nochmal ein Thema. Also wie ist best Ungemeines schon zu sehen? Jetzt ist natürlich der Inhalt auch nochmal eine Frage. Denn wie groß ist denn so eine E-Mail? Ist ja nur eine E-Mail? Ist die überhaupt da? Ist die digital? Den Biomüll, den ich eingangs genannt habe, gut, den kann ich riechen. Wenn der irgendwann anfängt zu gammeln, dann weiß ich, jetzt ist Zeit, das muss raus.
Ich bin froh, dass ich mein Postfach nicht riechen kann.
Ja,
da liegen so lange Sachen rum.
Ich manchmal auch.
Ja.
Und das ist immer genau der Effekt. Das heißt, die Dinge riechen nicht. Also ich sehe sie nicht. Sehen tue ich sie vielleicht gerade noch so, solange sie im Eingang sind. Aber man kennt das auch. Das ist eine geklebte Praxis. Einen Ordner bilden, alles reinkopieren und schon ist der Posteingang aufgeräumt. Nee, ist er nicht, weil das ist nur ein Verschiebungseffekt, weil er ist ja nur verschoben worden. Und im Kopf habe ich ihn trotzdem noch. Und er ist vor allen Dingen auch da. Sondern diese Sachen müssen abgearbeitet werden. Dieses Abarbeiten, das ist das, was es auslöst, nicht zu verachten. Und das ist nur einer von vielen kleinen Stresspunkten in unserem täglichen Leben. Wenn jetzt noch das ganze Piepe der Telefone dazukommt, die ganzen Impulse, die von außen reinkommen, dann erzeugt das natürlich halt alles einen gewissen kommunikativen Überhang, der einer Struktur und Sortiertheit bedarf, damit ich das halt entsprechend auch handeln kann. Und zurück zur E-Mail. Ja, so eine E-Mail hat sie 2 Gramm CO2. Also wir schauen uns immer auch den CO2-Impact der einzelnen, also die Emissionen der einzelnen Sachen an. Bei einer E-Mail kann man davon ausgehen, ist ungefähr 2 Gramm. Ja, wenn keine Anhänge und sie wirklich plain ist, dann geht das runter bis zu 0,2 Gramm pro E-Mail. Und wenn da halt ein Anhang dabei ist, dann können das auch 50 Gramm sein. Das heißt, diese 2 Gramm ist ein vollkommen akzeptierter wissenschaftlicher Mittelwert. Und was viele nicht wissen, ist diese schiere Zahl von E-Mails, die jeden Tag weltweit gesendet werden. Wir stellen mal die Frage, kann ich das genauso tun, was schätzt du, wie viele E-Mails senden wir weltweit durch die IT-Infrastrukturen? Was schätzt du?
Also ich würde auf jeden Fall denken, dass allein schon in Deutschland das im Milliardenbereich liegen dürfte. Das heißt, ich würde mal denken, dass wir schon so bei 100 Milliarden oder so rauskommen, wenn man noch die ganzen Newsletter und so einbezieht, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr.
Man war so ein bisschen spielend in der Zahl, weil diese 100 Milliarden, das ist schon viel, aber ich löse es mal ein bisschen schneller auf. Es sind aktuell Tendenz steigend, auch wenn man sagt, E-Mail hat ja keine Zukunft. Sieht ganz anders aus. Aktuell reden wir von 660 Milliarden E-Mails täglich.
Milliarden?
Ja.
Oh, Gott. Und ich dachte schon eben, ich hätte mich komplett überschätzt und es wäre weniger, aber 660, das ist ja eine riesige Menge. Das ist ja pro Person, also, ja okay, wenn ich mir überlege, wie viele Newsletter ich allein pro Tag kriege, das kommt schon hin. Aber das ist ja unfassbar.
Wir haben auch den, genau, und davon ist ja nochmal Hälfte Spam. Du hast eingangs hatten wir das Thema Spam. Das heißt, wir sind natürlich hier nochmal mein Vielfaches höher. Und der Impact, also 50% der Dinge, die wir schreiben können, könnte schon mal weg. Und jetzt haben wir aber auch den Effekt, dass es umgerechnet etwa sind so 650.000 Tonnen CO2. Und das ist eigentlich die viel größere Zahl oder die Zahl, die man sich noch viel eher vorstellen kann als diese Milliarden von E-Mails, die gesendet werden, weil diese Tonnen, es sind 660.000 Tonnen CO2 entgehen jeden Tag. Und das schieben wir jetzt mal in eine weitere Analogie. Was schätzt du, wie viel das runtergerechnet ist? Wir nehmen mal ein Beispiel, und zwar Flüge von London nach München. Und wir nehmen immer einen A220 und besetzen den mit durchschnittlich 140 Passagieren. Was schätzt du, wie viele vollbesetzte A220 können von München nach London jeden Tag fliegen, um dem CO2-Äquivalent zu entsprechen, was wir mit E-Mail global emittieren? Was schätzt du, wie viele Flüge?
Gut, also ich weiß ja, dass so ein Langstreckenflug pro Person ja schon ein paar Tonnen ausmacht. Das heißt, wenn es jetzt 120 Personen sind, sind ein Flug ja wahrscheinlich schon so 300 Tonnen oder so. Das heißt, ich würde jetzt schon mit 20.000 Flügen rechnen pro Tag.
Sind also mit den Zahlen, wenn wir jetzt mal von diesen 360 Milliarden E-Mails ausgehen, die Tonnen, sind das 45.000 Flüge, die wir hinten heraus jeden Tag voll besetzt von München nach London checken. E-Mails. Und das ist betrachtet nur E-Mails. Und auf einmal ist diese Zahl groß. Es ist nicht nur die E-Mail, die in dem E-Mail-Eingang ist, sondern es ist einfach eine schier unfassbar große Zahl. Ich weiß, viele werden jetzt anfangen, hinterherrechnen. Ich denke, wir werden auch hinterher in den Links die Quellenverweise dafür beweisen. Also
unbedingt, werde ich der Redaktion sagen, ja.
Ja, absolut. Das schicken wir gerne zu, weil das ist immer, es wird immer hinterfragt. Und man kann sich aber alle Modelle anschauen, plus, minus. Wir sind sogar noch konservativ. Ja, wir gehen nicht mal in den maximalen Wert, um genau der Debatte vorzubeugen. Aber es ist so. Und die Tendenz steigt. Also letztes Jahr waren es eben noch 360 Milliarden. Wir sind schon bei 376 Milliarden in die Zahlen. Und die Brenz der Zahlen, und das ist auch das, warum das digitale Thema eben so wichtig ist, es steigt exponentiell. Und es ist nicht mal nur getrieben durch KI und all diese Sachen. Ich denke, da werden wir nachher auch noch drüber reden. Das ist natürlich klar auch nochmal ein unfassbarer Katalysator. Und allein das E-Mail. Und E-Mailing ist schon ein bisschen älter, ist schon ein gesetztes System. Ist ein unfassbarer Emittent.
Ja, was mich dabei beschäftigt, ist so diese Frage zwischen, wie kriegt man es hin, dass diese einzelne Handlung die große Wirkung entfaltet und wie balanciert das man das aus mit so anderen Möglichkeiten, die ja teilweise viel größere Hebelwirkung haben. Denn ich weiß, also unter Studierenden ist dann ja oft die erste Reaktion, an sich ist der CO2-Fußabdruck ja nur von BP erfunden worden. Es sind doch die großen Unternehmen, die in der Verantwortung sind. Und ich würde sagen, ihr adressiert ja sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen. Aber für mich klingt das ja so, als wenn es trotzdem immer relativ individuell so ein kleiner Schritt von vielen Menschen ist. Wie werden daraus jetzt die großen Hebel? Ist es jetzt durch die Zahl der Menschen oder habt ihr irgendwie einen Ansatz, dass pro Person dann doch relativ viel Wirkung entsteht? Was sind eure Gedanken dazu?
Es ist die Community oder die Gesellschaft, also die Macht der kleinen Schritte, aber auch die Macht jedes Einzelnen von uns, weil wir haben einfach eine Wirkmacht. Wir müssen uns bewusst sein, dass jeder von uns wichtig ist. Jeder von uns kann etwas tun. Alles andere wäre abstrus. Und wir können große Hebel machen. Wir können, und das beweisen wir mit einer Idee, ein Event global organisieren in über 190 Ländern mit letztes Jahr am 20. September über 22 Millionen Teilnehmern. Wir haben dafür 2023 den UN SDG Award gewonnen. Wir sind letztes Jahr von den Vereinten Nationen als anerkannter internationaler Aktionstag in den offiziellen UN-Kalender aufgenommen worden. Das ist zivilgesellschaftliches Engagement von vielen einzelnen Menschen, die das geschafft haben als Bewegung. Also wir müssen uns auch lösen von vorhandenen Denkstrukturen, wie Organisationen funktionieren. Also es ist auch eine Art einer neuen Organisationsform, die hier entsteht über die Community, die aber natürlich, und das muss man auch sagen, wir basieren auf der Technologie, auf der Kommunikation von Social Media, von den Netzwerken. Also es würde uns gar nicht geben ohne diese Technologie. Wir wollen uns auch nicht selber abschaffen, indem wir darauf hinweisen, dass das jetzt sehr viel verbraucht, sondern wir weisen aber nur darauf hin, dass wir achtsam mit den Dingen umgehen müssen und dass wir vor allen Dingen, und das ist die Erkenntnis aus realem Cleanup zu digitalen Cleanup, wir haben 80 Jahre gebraucht, um unseren Planeten zu vermüllen. Mal ganz harte Worte. Aber wir sind auf dem besten Weg hin. Wir haben über 8 Millionen Tonnen Kunststoff, Plastik in die Ozeane verteilt, wo wir nicht wissen, wie wir sie rauskriegen. Das Einzige, was wir machen, oder nicht das Einzige, aber wo wir halt sehr stark sind, wir machen uns Gedanken, wie wir aufräumen hintenher, ist aber falsch. Wir müssen an den Anfang der Kette. Und das sind die Studenten. Und das ist auch genau das, ist die Bildung von morgen. Was kann ich also verändern, dass diese Probleme gar nicht entstehen, dass die Lieferkette gar nicht versagt? Weil die Lieferkette ist nicht vorbei, indem ich das Produkt konsumiert habe und dann halt die Verpackung wegschmeiße und damit happy bin, sondern damit beginnt eigentlich erst der Circle, also der Loop beginnt genau mit der Verpackung, die hinterher wieder zurück muss. Und diese ganzen Systeme sind einfach optimierungswürdig, denn sie sind noch nicht funktionabel. Wir haben über 30 Jahre duales System in Deutschland, wollen wir es mal uns genau anschauen. Wir haben eine Recyclingquote, die ist nicht wirklich gut, irgendwo bei 30-34%. Wird recycelt, wir transportieren immer noch Kunststoff in andere Länder zum, wir exportieren es also auf Gott gesagt. Und den Rest packen wir annähernd 40% in die thermische Verwertung. Heißt, wir verbrennen das Zeug. Das ist ein Rohstoff. Das ist ein Rohstoff, der durch die Verbrennung weg ist. Und die Filteranlagen der Müllverbrennungsanlagen werden unmittelbar neben dem atomaren wir haben keine Endlager, deswegen ist es ein Zwischenlager, aber wir lagern genau in diese Zwischenlager auch die Filteranlagen unsere Müllverbrennungsanlagen ein, weil keiner weiß, wie die Dinger tatsächlich wieder recycelt werden können oder wieder in den Kreislauf übergeführt werden können. Das heißt, wir haben 80 Jahre dafür gebraucht, unseren Planeten in diesen Stand zu bringen, wo wir jetzt sind. Sehr unaufgeräumt, sehr unsauber, sehr kaputt, mit viel Mikroplastik. Jetzt landen wir langsam, oh, das kommt jetzt bei uns auch an. Gut, dann sagen, beweisen es. Wir haben Mikroplastik, Nanoplastik in der Plazenta, das heißt ungeborene Kinder, die nichts dafür können, werden schon über den Blutkreislauf der Mutter mit Mikro- und Nanoplastik versorgt. Wir haben die ersten Studien, die nachweisen, Plastikablagerung im Gehirn mit dem Bezug auf biologisch basierte Krankheiten, also wird ein Impact in den nächsten Jahren, werden die Studien das beweisen, haben wir in 80 Jahren geschafft. Warum? Weil wir nicht in der Lage waren, die Prozesse gleich von Haus aus richtig zu machen. Und was wir jetzt einfach wünschen oder wo wir für kämpfen auch ist, dass uns das in der digitalen Welt nicht auch passiert. Weil wir haben jetzt die einmalige Gelegenheit im Informations- und Kommunikationszeitalter. Wir sind wirklich am Anfang, beziehungsweise schon etwas fortgeschritten, aber schon am Anfang eines neuen Wirtschaftssektors. Wir können es richtig machen. Unsere Generationen, folgenden, können es richtig machen, die Dinge auf den richtigen Weg zu bringen, indem wir es gleich richtig prozessual aufbauen. Und bei der IT ist es einfach notwendig. Denn diese kleinen Impulse, diese E-Mail oder auch der Netflix-Stream, wo man mal die Bandbreite bis runterdrehen kann, diese ganzen kleinen vielen Effekte erzeugen mittlerweile einen globalen Datensatz. Also momentan haben wir 175 Zettabyte global. Also die Zahlen vor 2020 hatten wir 50 und 2030 werden wir auf 2 Jottabyte hochgehen. Das bedeutet, es ist ein exponentielles Wachstum. Genauso wie dieses exponentielle Wachstum der Daten, weil die Datenkosten steigen, beziehungsweise steigen nicht, werden geringer, sind nicht ganz linear, aber sie werden höher und zwar um ein Vielfaches. Also wir gehen davon aus, dass wir aktuell schon so um die 1.500 Milliarden Euro volkswirtschaftlich gesamt gesehene Kosten haben, also planetare Kosten aus der IT heraus. Tendenz massiv steigen. Auf Billionen. Das heißt, es geht hier auch um einen großen Markt, also auch das Interesse der Studenten. Hier ist also auch wirklich viel Wertschöpfung zu generieren und viel Value zu generieren. Das heißt, Startups, Unternehmen, die jetzt Lösungen finden, die richtigen Implikationen beim Umgang mit Daten, aber auch mit realen Themen wie Kunststoffen und Kreislaufwirtschaft, die das auf den Markt bringen, werden partizipieren in der Zukunft, weil es ist ein unfassbar großer Markt auch, der letztendlich entsteht, um das Positive mal rauszustellen. Ja, ja. Und das versuchen wir zu pulsen.
Ja, um einfach nochmal kurz die Größe greifbar zu machen. Also es gibt ja Megabyte, Gigabyte, Terabyte wo setzt Jottabyte an? Also auf welcher Ebene sind wir dann?
Zettabyte sind 21 Nullen. Also aktuell haben wir ja so annähernd 175 Zettabyte.
Boah. Das ist auf jeden Fall eine riesengroße Zahl. Ja. Auf jeden
und
Fall.
Jota ist dann 1000. Also Jota, ein Jotabyte sind dann also 2000, also 2 Jotabyte sind für 2030 etwa die Schätzung exponentiell. Und das sind dann 2000. Also wenn wir 3 Nullen dran, dann haben wir dann nächste.
24 nächste Nullen, Instanz. Ja. Kann richtig. Jede Person eine eigene Null haben. Ja, das ist echt.
Ja, nicht mehr so oft dabei. Und umso stärker wird der Effekt auch des Beispiels mit der E-Mail. Also ich denke schon, dass die E-Mail, dieses Beispiel, diese Analogie hat schon gezeigt, wie groß das ganze Thema ist. Jetzt muss man mal sehen, das E-Mail in der gesamten IT-Sphäre, also in der gesamten IT-Netzwerkstruktur global, gar nicht die große Rolle spielt. Das ist ziemlich klein eigentlich von dem, was die Datenmenge ausmacht. Das ist einfach super klein. Wir haben beispielsweise bei den KI-Modellen ein 20-mal höheres Datenvolumen jetzt schon, als das bei E-Mail letztendlich passiert. Das heißt, der CO2-Impact bei E-Mail ist sehr hoch. Das heißt, es ist ein sehr starker Hebel. Aber was natürlich jetzt nachkommt oder was das Neue ist, ist natürlich das gesamte KI-Modeling, die Modelle, ob nun ChatGPT, LLM-Modelle und, die natürlich jetzt hier richtig Feuer reinbringen in das ganze Thema. Noch.
Ja, aber ich finde, es ist auf jeden Fall schon mal ganz gut deutlich geworden, dass es ja auch mehr darum geht, einfach so eine Art Bildungsauftrag zu erfüllen und die Leute zu aktivieren, dass sie generell in den Prozessen mal umdenken und eben auch einfach aus diesem Cleanup als ersten Anstoß schon mal diese Lehre ziehen, sich auch in anderen Bereichen ihres digitalen Alltags damit auseinanderzusetzen. Deshalb würde ich ja auch ganz gerne noch mal ein bisschen mehr auf deinen digitalen Alltag eingehen. Und zwar, wir hatten ja eben schon das Beispiel mit den Mails. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Deine Antwort auf meine Mail eben kam ja auch sehr zügig. Aber was nutzt du denn derzeit so an Tools oder an Tipps und Tricks und was meidest du auch bewusst, weil es zum Beispiel zu viele Daten zieht, weil es einen zu hohen Abdruck hat etc.?
Sind wirklich einfache Schritte auch, die man, nicht nur ich, sondern die versuchen wir auch in Greenwork, sondern das sind auch Handlungsempfehlungen, die man bei jedem Unternehmen, bei jeder Organisation nutzen kann, schon im Onboarding-Prozess, also auch schon Schulung der neuen Mitarbeiter, mit unmittelbar gleich aufzubauen. Also was ist wirklich die Datenkultur, die jetzt in meinem Unternehmen, in meiner Organisation vorherrscht? Also wie gehe ich um mit Links, mit Anhängen? Na, schicke ich da jetzt wirklich die PowerPoint-Präsentation mit, die 10 Megabyte hat, oder nutze ich halt einen SharePoint-Link und verweise auf einen Link. Ein unfassbar großer Hebel, den man hiermit generieren kann. Das heißt, Anhänge verzichte ich weitestgehend zu 100%. Braucht man auch gar nicht mehr. Also man kann alles auf eine Link-Basis stellen und schon wird der Imprint geringer.
Das ist genial, das mache ich. Das merke ich mir. Das habe ich auch noch bisher nicht so gehört und das ist gut.
Ja, es ist ein einfaches Mittel und kann auch jeder privat. Das ist gar nicht nur ein firmenspezifisches Thema. Bei Firmen ist es natürlich auch ein Data Security Themenkomplex, weil man da auch Freigaben steuern kann über die Links, weil eine E-Mail, die verteilt wurde, ist eine Sicherheitsfrage. Die kann jeder weiter verteilen. Ist es aber auf einem SharePoint oder auf einem Speicher entsprechend auch mit einer Privilegiensteuerung versehen, hat man automatisch auch eine Zugangskontrolle gleich implementiert. Das heißt, jetzt weiß man zwar, dass man das geschickt hat, aber was ist in einer Stunde, was ist in einem Tag, was ist in einem Jahr, was ist in 5 Jahren? Gewisse Archivierungsfristen sind beim nächsten Thema. Man clustert E-Mails oder Kommunikation, nicht nur E-Mails, sondern die gesamte Kommunikation, die man täglich hat, in unterschiedliche, das ist am einfachsten das ABC-Level, ne, so eine ABC-Analyse geht mit allem zu machen, das ist auch ein gängiges Tool. Dann weiß man einfach, was ist wichtig, was ist dringend und alles, was in diesen Status gar nicht reinfällt, wird unmittelbar gleich gelöscht, auch gleich weg. So, und das ist, kann man auch nachlesen, basiert auf dem Ansatz des Eisenhower-Prinzips. Und Eisenhower-Prinzip ist genau dieses Clustering, wichtig, dringend, dringend, wichtig und lösbar. Funktioniert für E-Mails genauso wie für strategische Prozesse.
Und gibt es abgesehen davon auch so konkrete Alternativen zu gängigen Diensten, die du empfehlen würdest? Weil ich erinnere mich zum Beispiel daran, ich habe mal mit einer Organisation geschrieben, die meinte, okay, sobald du uns mit einer Gmail-Adresse schreibst, werden wir dir vermutlich nicht antworten, weil wir eben uns klar gegen Google Services zum Beispiel positionieren. Wie ist das bei dir?
Man machen ist eine schwierige Kommunikation, weil man damit natürlich auch gleich wieder ausschließt. Das hängt jetzt davon ab, wie man auch intern kommuniziert, was der Unternehmenszweck ist. Welches unsere, also auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, die mir schaue, ich muss leider mit allem kommunizieren. Also ich muss mit Teams, Microsoft, mit der Microsoft-Sphäre klarkommen, auch Google, Alphabet, genauso Apple und natürlich auch viele andere chinesische Anbieter und südostasische Anbieter, die ja auch ein eigenes Environment, eine eigene Kommunikationsstruktur haben. Das heißt, E-Mail hat einfach aufgrund der Standardisierung eine hohe Akzeptanz und Funktionsfähigkeit. Weil wenn ich mich auf einen Chat vorzuge, auch Chats für kurze Kommunikationswege oder wo es jetzt, sagen wir mal, nicht auch um die Protokollierung und diese ganzen Themen geht, ist ein Chat vorzugen, weil er einfach schneller geht und schon auf den Punkt kommt. Aber wir kennen es alle. Für Chat ist auch nicht gut, ne? Wenn dann die ganzen Chatgruppen losgehen und dann zu viel kommuniziert wird, entsteht wieder, sagen wir mal, ein psychologischer Gegeneffekt, dann stresst das nämlich wieder oder ist auch nicht wirklich zielführend, weil in Chats wird Wissen einfach auch, nun ja, es geht halt eben auch verloren und es muss halt eben dann schnell in Prozesse überführt werden. Es ist der Mix am Ende des Tages. Auch ein Projektmanagement-Tool ist dann nicht gleich Jira oder andere groß angesetzte Tools, sondern es gibt ja einfache Slack oder auch Trello, noch einfachere Struktur, wird man ganz einfach aus den Sachen, die reinkommen, kleine Arbeitsaufgaben bildet. Es ist halt ein Learning, man muss es halt eben gleich machen und das ist dieser innere Schweinehund, den man überwinden muss. Das kann man mal lernen, indem man eben diese kleinen Häppchen immer macht und irgendwann ergibt das nach spätestens der 20., 30. Wiederholung, ist es einfach ritualisiert und wenn ich jetzt das geschafft habe, zu ritualisieren, dann ist es drinnen. Und das ist so ein bisschen wie mit dem Rauchen aufhören oder regelmäßig ins Fitnesscenter gehen. Der Anfang, da eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, ist schwierig. Gelingt einem das, dann hat man tatsächlich den Impact für die Zukunft geschaffen. Und so ist es hier auch. Das heißt, aus den E-Mails, die reinkommen, unmittelbar sehr schnell raus extrahieren, was ist die wirkliche Kernmessage, leiten, was sind weitere Tasks, Vorgänge, die ich machen muss und dann unmittelbar auch gleich weiterverarbeiten, weil dann können die abgelegt werden, dann verschwinden die aus dem Eingang und sammeln sich da nicht an. Aber ich zeig dir mal meinen E-Mail-Eingang, das klappt nicht immer. Das ist, ja.
Auf jeden Fall. Nächstes Mal, wenn wir uns sehen, schaue ich da gerne mal rein. Was mich dabei auch beschäftigt, ist so ein bisschen so dieses Thema, man kann in der Theorie ja auch einfach mal nicht digital unterwegs sein und einige der Dinge auch wieder ins Analoge auslagern. Auch wenn wir an sich eher den Trend haben, alles durch Digitalisierung jetzt anders anzugehen, schneller zu machen, effizienter zu machen etc. Aber wie schafft man es denn auch in manchen Bereichen vielleicht den Schritt wieder zurück in die analoge Welt zu gehen, ohne sich dabei direkt wieder abgehängt zu fühlen?
Das ist ja auch dieser ganze, das ist der große Komplex auch von Digital Detox oder auch sich das Filtern. Also wie funktioniert zum Beispiel ein guter Filter oder ein gutes Sortieren an einem Computer, ist, wenn ich eine aufgeräumte Bookmarkliste habe, wenn die Dinge aufgeräumt sind, dann funktioniert das einfach. Das ist genauso wie im Werkzeugkasten, genauso ist es bei meinem Computer im Endeffekt auch. Genauso ist es bei mir im Mind auch oder in meinem Mindset genauso. Das heißt, wenn da nicht ständig etwas reinkommt und unmittelbar eine Aufgabe erzeugt, dann habe ich Zeit, auch mal wieder Leerlauf zu denken oder auch mal gewisse Strukturen. Also ich gehe dafür, also ich mache das mit Vorsatz, indem ich laufen gehe oder Fahrrad fahren gehe, um so einen, jeder hat da sein eigenes Ding, was er entwickelt hat, um genau diesen Denkprozess, diese Leere zu erzeugen, um einfach mal neue Themen hier zu besprechen. Das braucht man aber. Ein Computer arbeitet ja auch nicht endlos durch, sondern wird ja irgendwann auch heiß. Und genauso ist es mit einem Computer ja auch. Wir müssen uns abschalten. Die Ruhephasen sind wichtig. Und mal raus aus der IT und mal nicht nur, also wirklich Detox, also Ton aus oder auch mal von den ganzen Kommunikationsmedien raus. Und wenn es auch übrigens nur 5 Minuten sind in der Pause, wir nennen sowas Pixel Breaks, mal wirklich den Flugmodus beim Telefon an oder auch beim Device während der Mittagspause, davor, danach. Einfach mal Ruhe und mal aufstehen, aus dem Fenster schauen und laufen lassen. Ist ein unfassbar einfaches mentales Tool, nur man muss es machen. Nur gehört zu haben und sagen, ja, das ist eine gute Sache, nützt nichts. Man muss es selber machen und zwar vor allen Dingen regelmäßig. Und damit ist dieser Rückschritt in eine gewisse analoge Welt durchaus hilfreich. Man auch auf Wochen ausprägt, also in der Woche ist halt schwierig, aber mal so ein Wochenende oder mal so einen ganzen Tag, so einzelne Phrasen einzubauen, ist super smart und wichtig.
Ja, ich habe auch mal sowas dazu gelesen, dass die Erholung dadurch auch erst möglich wird, dass man eben nicht direkt wieder auf den Bildschirm wechselt, sobald man eine Pausenzeit dazwischen hat, sondern dass es wirklich wichtig ist, da den Kopf einfach mal abzuschalten und ganz woanders zu sein mit den Gedanken. Aber das mit dem ganz woanders sein mit den Gedanken ist ganz gut. Ich habe fast schon im Eifer des Zuhörens übersehen, dass wir knapp bei 43 Minuten sind. Das heißt, wir sind schon fast beim Finale dieser Folge angekommen. Ich finde es super. Also hattest du auf jeden Fall einige sehr, sehr spannende Dinge zu erzählen. Für mich ist die Zeit wie im Flug vergangen. Aber ich würde, bevor ich noch so ein paar letzte Tipps und Tricks für unsere ZuhörerInnen von dir abfragen möchte, noch eine letzte große Frage. Und zwar, wenn du den digitalen Alltag von morgen gestalten dürftest, was wäre dir persönlich am wichtigsten?
Eine sehr schwere Frage. Sehr gut.
Sehr gut. Ja, ich fand sie auch wundervoll. Da hat die Redaktion echt einen tollen Job gemacht.
Ja, absolut. Sehr komplex. Ich würde mit einer Zahl nochmal kontern. Wir haben aktuell die IT, das Internet und alles, was drumherum ist, nutzt etwa momentan 6-7% der globalen CO2-Emissionen. Wir werden bis 2030 auf etwa 14% dieser CO2-Emissionen hochgehen. Die Luftfahrt im Vergleich hat übrigens gerade mal 3% und geht gerade auf 2% runter. Ne, nur mal so die böse Luftfahrt, aber IT ist auf einem ganz anderen Weg gerade unterwegs. Ich wünschte mir, dass das halt in einer gewissen Achtsamkeit und in einer gewissen Balance mit unseren gesamten Ressourcen, die wir auf diesem Planeten haben, also wirklich die planetaren Grenzen berücksichtigen und wirklich den Mensch wieder als ein regeneratives Element auf diesem Planeten zu sehen und wirklich mit Methoden so umzugehen, dass wir eine digitale, reale, also analoge Welt und auch eine mentale Welt haben, in der der Mensch einfach ein Zentrum ist, was in sich ist und nicht die Dinge so ausnutzt, wie wir es im jetzigen Zeitpunkt durchaus tun.
Ja, nicht ausnutzen klingt auf jeden Fall nach einem sehr individuellen oder einem sehr ultimativen Ratschlag, den man auf einige Lebensbereiche beziehen kann. Sehr, sehr schön. Dann die letzten Fragen, um unseren ZuhörerInnen noch ein paar spannende Gedanken mitzugeben. Und zwar das erste ist, hast du einmal bitte drei Dinge oder drei Tipps und Tricks parat für Dinge, die die HörerInnen heute am besten digital löschen oder umstellen können?
5-5er-Regel, 5 Sachen am Tag. Also zum Beispiel aus 5 Newsletter Einträgen sich austragen. 5 E-Mails löschen, 5 Bookmarks löschen, die da nicht reingehören, also Lesezeichen löschen, die da nicht reingehören. Und es einfach kontinuierlich jeden Tag mit so 5 kleinen Schritten weitermachen.
Ja, das übernehme ich auch für mich, das kriege ich auf jeden Fall hin. Ich merke auch, durch die ganzen Presseverteiler wird man in Newsletter eingeladen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Da sollte ich das auf jeden Fall auch mal zu Herzen nehmen. Und ich habe auch schon in den letzten Tagen damit angefangen, also bin auf einem guten Weg.
Sehr gut.
Und dann die letzte Frage wäre, hast du noch 1-2 digitale Services oder Suchmaschinen, die du selber nutzt und definitiv empfehlen kannst für unsere ZuhörerInnen?
Ich nutze tatsächlich oder ich versuche die Prompts, ist egal welches Modell, bleib mal bei mir aus bei ChatGPT, bei allen primären Systemen, ist egal, was ihr dann nutzt. Wichtig ist, dass man, wenn man die Suchen stellt oder die Prompts erstellt, sich am Anfang etwas mehr Zeit nimmt und nicht endlos hinterher optimiert und neue Prompts generiert, weil jeder dieser Prompts erzeugt eine Perspektive und nicht nur eine Perspektive, sondern real einen Impact im Sinne von Energieverbrauch, im Sinne von CO2-Verbrauch und sich dessen bewusst zu sein, dass jede Frage, die ich stelle in das System, jeden Like, den ich mache, dass es einen Impact hat. Kurz vorher drüber nachdenken, ob das okay ist, dann kann man jede der Systeme, die am Markt verfügbar sind, empfehlen und machen, jeder so, wie er es möchte letztendlich, würde gar keine Präferenzen machen, sondern wichtig ist, dass man so, wie man die Dinge nutzt, das ist das Entscheidende.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Lifehack, sehr guter Ratschlag. Vielen, vielen Dank. Und dann muss man auch nicht so viel Zeit investieren, um eine gute Antwort zu kriegen. Das ist ja auch ganz schön. Dann einmal nachdenken ist besser, als 10-mal blind loslaufen und dann 10 unterschiedliche Prompts eingeben zu müssen. Da bin ich ganz bei dir. Gut. Ja, dann sieht es ganz so aus, als wenn unsere Zeit für heute schon am Ende wäre. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was du unbedingt loswerden möchtest.
Es war sowieso schon sehr viel Zahlenwerk auch dabei und ein durchaus großes Thema. Ich hoffe, den einen oder anderen auf eine neue Denkrichtung gebracht zu haben und mal drüber nachzudenken, aha, okay, da ist vielleicht doch was dran und dann ist schon was geschafft.
Ich wollte gerade sagen, mit den Zahlen wird sich unser Social-Media-Team auf jeden Fall ordentlich austoben können, diese Folge schön zu bewerben, damit es auch möglichst viele Leute hören können. Dann soll es das für heute gewesen sein. Erstmal ganz lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Holger. Und wir sehen uns ja eh bestimmt ganz bald wieder an die ZuhörerInnen. Wir hören uns auch ganz bald und dann herzlichen Dank, dass du da warst. Dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Auf euch auch. Bis dann. Bye, bye.
In den Shownotes findet ihr alle Links zur heutigen Folge, zum Digital Cleanup Day und wo ihr mehr über Holgers Arbeit erfahren könnt. Wenn der Podcast euch gefallen hat, schenkt uns gern eine Höchstbewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform eurer Wahl. Das hilft uns nämlich enorm. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit spannenden Gästen über Tech und Rara.